When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Die Nutzung von polishem Content kann ja auch wirklich vorteilhaft sein für eine Marke oder einen Werbungstreibenden. Und da gibt es ein spannendes Beispiel aus Großbritannien, wo die britische Regierung eben den Content gesucht hat, in dem Gewalt nicht verherrlicht wird, aber vom Typus her es sich um Gewalt bewegt. Vernünftig austarierte Systeme können dann sozusagen auch den Typ, nicht nur den Topic, also das Subjekt sozusagen, bestimmen oder identifizieren, so welcher Typus das ist. Ist es eher informationell? Ist es aufklärerisch?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich heute ganz besonders darauf, mit dir frisch gepresste, eisgekühlte Limonade zu trinken. 2021, was bist du für ein Jahr? Corona, frühes EM aus der Deutschen und jetzt Bundestagswahl. Ach ja, da war ja was. Am 26. September wählen wir einen neuen Bundestag und definitiv auch einen neuen Kanzler bzw. eine neue Kanzlerin. Und wenn man sich die Berichterstattung in den Medien, aber auch die Beiträge in den sozialen Netzwerken anschaut, fällt es zumindest mir schwer, sich ein neutrales und vor allem sachliches Bild der Parteien und ihrer Kandidaten bzw. Kandidatinnen zu machen. Laut einer Studie der Initiative Reset sind viele Wahlberechtigte besorgt, dass Desinformation und Hassrede den Wahlkampf beeinflussen könnten. Knapp 60% machen sich Sorgen, dass es im Bundestagswahlkampf zu vielen Falschinformationen kommen wird und immerhin 41% befürchten, dass sich ausländische Staaten einmischen könnten. Unser Thema heute, Wahljahr 2021, wie sich Marken vor Fake News schützen können.
Social ist ja, wie gesagt, immer noch mal so eine etwas kompliziertere Kiste. Aber natürlich gibt es also viele Kunden, ne, die dann von uns auch gerne eine Empfehlung entgegennehmen, welche Umfelder Brand Safe sind. Dafür müssen wir erstmal gemeinsam definieren, was bedeutet denn Brand Safety für die eigene Marke und ein sicherer Kontext. Und wo möchte man gesehen werden, wo nicht.
Und für solch ein spannendes Thema brauchen wir hochkarätige Gäste. Und natürlich haben wir die auch. Ich begrüße ganz herzlich Selina Wertschulte und Jakob Gommersal. Hallo, schön, dass ihr beiden da seid.
Hallo.
Hallo, Benny.
Jakob ist Business Sales Director bei Double Verify und erlaubt mir das, ein echtes Urgestein der deutschen EdTech- und MarTech-Branche. Und deswegen freuen wir uns natürlich total, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch.
Und du hast uns auch ein spannendes Limonadenrezept mitgebracht. Es kommt auf den richtigen Mix an. So viel Sicherheitsgurt wie möglich, so viel Airbag wie nötig. Und ich bin mir sicher, im Verlaufe des Gesprächs wirst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie du auf dieses spannende Limonadenrezept kommst. Hallo Jakob.
Hallo Benny, ich freue mich hier zu sein. Danke, danke für die Einladung.
Jederzeit. Genau, Selina ist Managing Partner im Client Service bei unserer Agentur AMQ. Und auch erlaubt mir das auch bitte, eine absolute Digitalexpertin. Neben dem intensiven Alltag in der Kundenarbeit ist Selina Gastdozentin zum Thema Digital Marketing und Strategieentwicklung an der International School of Management in Dortmund. Und das Limonadenrezept von Selina ist: Vertrauen ist gut, Kontrolle und Prävention ist besser. Hi Selina.
Hi Benny, ich freue mich auch hier zu sein.
Ich freue mich total, dass ihr beiden da seid. Und bevor wir starten, möchte ich mich noch ganz kurz bei unserem Sponsor der heutigen Folge bedanken, Cambridge Analytica. Ja, Spaß, den konnte ich mir nicht verkneifen, aber da musste ich direkt dran denken, als wir die Vorbereitung dieser Sendung, ja, als wir da drin steckten. Und mal gucken, ob das heute auch zur Sprache kommt. Wenn du erlaubst, Jakob, würde ich ganz gerne mit einer Frage an dich beginnen und von dir einfach mal hören, spürst du persönlich eine Veränderung in der Tonalität im Netz überhaupt seit Corona, seit der Pandemie? Und wenn ja, was sind deine Beobachtungen?
Ja, gerne. Eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Also mir persönlich fällt schon auf, dass der Umgangston immer rauer wird. Und die meisten von uns sind ja Internet-User mittlerweile. Und ich höre das auch von Freunden, von Kollegen, dass grundsätzlich der Umgang im Netz wirklich respektloser geworden ist. Das ist ganz klar. Im persönlichen Tausch sieht es natürlich nicht so aus. Klar, die Kommunikation hat sich ja verändert durch soziale Medien. Alles ist viel digitalisierter geworden. Jeder kann seine Meinung kundtun. Es findet keine richtige Interaktion statt, also kein richtiges Gespräch, so wie wir das jetzt auch gerade führen, also in Interaktion. Und das Ganze wird beflügelt dann nochmal durch eine gewisse Anonymität, die für ein hohes Maß an Respektlosigkeit sozusagen begründet.
Spannende Beobachtung. Und da interessiert mich natürlich, Selina, teilst du diese Beobachtung und was spürst du für eine Wahrnehmung bei dir selber, aber auch bei deinen Kunden, wenn du dich mit denen unterhältst?
Ja, also jetzt gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, was jetzt auch schon wieder viele Monate hinter uns liegt, war natürlich vor allen Dingen mit der Unsicherheit der Kunden, mit der wir irgendwie umgehen mussten. Ob wir es überhaupt thematisieren, ob wir uns ganz bewusst davon abgrenzen. Und da war natürlich auch das Thema, ob wir auch Werbung im zum Beispiel Corona-Kontext zeigen möchten. Ne? Und auch mit den Diskussionen, die darum geführt werden, um die Corona-Leugner und so weiter, ob man im Prinzip da sich in Verbindung bringen möchte. So, und es gab tatsächlich auch ganz am Anfang Ansätze, wo wir ganz gezielt alles rund um Corona aus unseren Kampagnen rausgeblockt haben. Nur man hat dann auch schnell festgestellt, dass das natürlich ein Thema ist, was uns dann doch viel länger begleitet hat, jetzt schon, als es anfangs vermutet war. Und einem einfach ganz viel Reichweite auch verloren geht in den Medien, weil das Thema, man einfach nirgendwo mehr dran vorbeikommt. Ne? Es ist ja tagtäglicher Begleiter, es ist halt auch total zur Normalität geworden. Es begleitet jeden von uns, jeden Tag und eben auch auf jeder Webseite, so dass man nicht sagen kann, wir schließen gewisse Medien, die darüber berichten, aus, was ja auch mit Blick auf redaktionelle Freiheit vielleicht gar nicht so korrekt wäre, ne? Genau, und deshalb mussten da auch einfach neue Ansätze gefunden werden.
Das kann ich gleich aufgreifen, das haben wir wirklich tatsächlich genauso gesehen. Also gerade die Reichweitenschwankungen, die Selina da angedeutet hat, waren echt extrem. Anfang der Pandemie, wo wir gemerkt haben, das ist alles komplett zusammengebrochen und das ganze Ökosystem hat ja gelitten. Auf der einen Seite natürlich der Advertiser, der die Reichweite sucht, noch braucht, ist ganz klar. Und auch die Publisher, die wirklich darunter gelitten hatten, die hatten keine Möglichkeit mehr zu monetarisieren. Und das ist die Brücke sozusagen auch zu Fake News und dem Problem, weil wenn denen sozusagen die Einkommensquellen ausfallen, dann gibt es nur noch letztendlich die sozialen Medien, wo sehr viel User-Generated Content, vielleicht auch Fake News wirklich im Nährboden findet. Und diese vertrauenswürdigen Medien gilt es ja sozusagen im Ökosystem auch mit zu schützen. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, wirklich so mit vertrauenswürdigen Medien zu arbeiten, denen die Monetarisierungsmöglichkeiten weiterhin so zu erlauben. Und das bedingt ja auch letztendlich, dass man, wie Selina schon sagt, also in einer Phase oder einem Zeitraum der Unsicherheit, wie es die Corona-Pandemie auch bedingt hat, wirklich das Ganze austariert. Also ich muss meine Reichweite aufrechterhalten. Für mich selber als Advertiser, klar, das ist die Aufgabe der Agentur mitunter, aber das hat den positiven Impact letztendlich, wenn man es aufregt, dass sozusagen das Ökosystem wirklich auch gleich wird. Die vertrauenswürdigen Medien leben eben davon, dass sozusagen dort auch beworben wird. Es gibt ja nicht nur Paid Content.
Die Unterscheidung und Trennung in wirklich soziale Portale, aber auch die Medien, die du angesprochen hast. Ich habe das Gefühl, dass auch gerade der Boulevard viel, viel schärfer ist in seinen Aussagen. Vielleicht waren sie es schon immer, aber das ist mir wirklich aufgefallen. Da sagst du ja gerade, ist so ein Stück weit auch vielleicht, um Leser zu gewinnen, bei der Stange zu halten und entsprechend auch vielleicht bessere Monetarisierungsmöglichkeiten zu haben. Und auf der anderen Seite natürlich die sozialen Medien, wo es ja eher user-generated daherkommt, wo man aber eher gucken muss, welche Verantwortung hat auch da die Plattform. Und vielleicht, dass man das mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, aufdröselt, in welchen beiden Welten wir uns befinden und was da so einfach passiert ist in den letzten Monaten und natürlich dann immer mit dem Hinblick auf unser Thema, was sehen wir da, was wirklich in einem seriösen Journalismus Meinung bildet, die wir gerade brauchen auch.
Ja, also wir haben halt bei den sozialen Plattformen ja immer die Herausforderung, dass gerade diese amerikanischen Konzerne wenig Überwachung ihrer Inhalte zulassen. Ne? Die sind ja generell ein sehr geschlossenes Ökosystem, wo eben auch Verification-Anbieter, wie Double Verify ja auch einer ist, Möglichkeit haben, dort dann halt auch wirklich Kontextinhalte rauszufiltern und entsprechend Kampagnen dahingehend zu überprüfen. So, und das bedeutet, auch wir als Mediaagentur, die dann eben Verification-Anbieter beauftragen oder auch unsere eigenen Sicherheitsvorkehrungen treffen, sind halt auf sozialen Netzwerken weiterhin eingeschränkter, als das bei redaktionellen Seiten wie spiegel.de oder ähnlichem der Fall ist. Das ist halt ganz, ganz klar und darüber muss man sich immer bewusst sein. Also wir versuchen als Omnicom ja halt auch schon diverse Vorkehrungsmaßnahmen per se zu treffen. Beispielsweise auf YouTube gelingt uns das schon sehr gut, indem wir Content-Inhalte per se aus Kampagnen rausfiltern, die ungelistet oder unkategorisiert sind. Das weist immer darauf hin, dass der Inhalt wenig professionell ist. Ja, und diese Inhalte filtern wir von vornherein raus und können dann zusätzlich eben noch mit technischen Überprüfungen von Verification-Anbietern die Kampagnen weiterhin kontrollieren. Aber es ist halt eben nicht so detailliert und im Detail möglich, wie das eben auf anderen deutschen Webseiten und deutschen Publishern der Fall ist.
Ich finde auch, also wo ist die Objektivität gegeben grundsätzlich? Also natürlich haben wir mit Spiegel ein gutes Beispiel, ein vertrauenswürdiges Medium, auf das man sich verlassen kann. Und da kann man ja programmatisch einkaufen, also automatisch durch Plattform oder auch durch entsprechende Deals, also IO-Deals sozusagen. Da kann man sich schon darauf verlassen, dass der Content auch passt. Aber auch da, vielleicht nicht hundertprozentig, aber grundsätzlich schon. Auf der anderen Seite fehlt natürlich in den Social Media komplett eine Anwendung von Qualität oder Objektivität. Und ist ja auch ganz klar, das meiste ist ja User-Generated Content. Das ist ja unkontrollierbar. Da gibt es ja keinen Kurator, da gibt es keine Redaktion. Es ist meist unmoderiert. Das muss man einfach zugeben. Das ist auch das Problem, was Helene anspricht. Also auf der einen Seite ist dieser unmoderierte Content sehr gefährlich, korrespondiert aber mit der Redefreiheit in den sozialen Medien, die wirklich dann auch ermöglicht wird. Facebook ist ja sowas wie eine Dialogplattform letztendlich, ist ja ein Social Media. Und da ist die Frage, okay, wer kann das kurieren? Wer kann das redirigieren als solches? Also auf der einen Seite, die vertrauenswürdigen Medien machen es von sich aus, die haben Qualitätsanspruch. In den Social Medien sehe ich dann auch die Gefahr, dass wirklich diese wichtige Redefreiheit, die es ja gibt, und das ist ja auch die Daseinsberechtigung von sozialen Medien, einfach zu wichtig ist, dass sie dann sozusagen dem Nichts überlassen wird. Und das ist ja die Lücke, die wir dann technologisch schließen, die Medienagenturen sozusagen für die Advertiser dann umsetzen, wie Samila es gerade beschrieben hat. Und wir können es auch nicht, da gibt es ja einige Beispiele, können es auch nicht den Managern, weil das ja eigentlich Technokraten sind, der Social-Plattformen überlassen. Das heißt, es gibt ja einige Fälle, wo dann wirklich auch eingegriffen wurde von Twitter oder Facebook. Es gibt ja Beispiele rund um Mr. Trump im letzten Jahr oder Anfang des Jahres, wo dann wirklich Content entsprechend verboten wurde, beziehungsweise blockiert wurde oder redigiert wurde. Das ist eine Sache, die eigentlich nicht zu den Social Plattformen passt. Und da sozusagen dieser Mechanismus von sich aus nicht funktioniert, gibt es eben Technologieanbieter. Und dafür gibt es auch Medienagenturen, die wirklich dann die Interessen der Advertiser, der Werbungstreibenden entsprechend unterstützen.
Da würde mich nochmal interessieren, auch so das Zusammenspiel. Wenn ich mir vorstelle, ich bin die Marke, jetzt habe ich eine Agentur, dann gehe ich auf ein soziales Netzwerk und habe dann nochmal ein Double Verify, der dann nochmal drauf guckt und eine neutrale Instanz im Grunde. Wie läuft so der Vierklang, wenn man so sagen möchte? Was sagen wir oder was sagt ihr auch der Marke, dass sie jetzt gerade, wenn es wirklich um diese sensiblen Themen geht, und eine Wahl ist ja absolut sensibel, dass da alles getan wird, um auch wirklich den vertrauenswürdigen Raum zu schaffen?
Also eine Marke muss sich vor allen Dingen im Vorfeld bewusst sein, inwiefern sie mit welcher Art von politischen Inhalten in Verbindung gebracht werden möchte und wie weit nicht. Und diese Definition, die muss halt ganz, ganz klar mit uns als Mediaagentur geteilt werden, damit wir entsprechende technische Vorkehrungen treffen können, damit die Marke entweder nicht in den Kontext kommt oder vielleicht ja auch sogar bewusst in den Kontext gebracht wird. Ja. Also das kann man ja auch genau gegenteilig für sich nutzen, wenn man das möchte.
Genau, also die Nutzung von politischem Content kann ja auch wirklich vorteilhaft sein für eine Marke oder einen Werbungstreibenden. Und da gibt es ein spannendes Beispiel aus Großbritannien, wo die britische Regierung eben den Content gesucht hat, in dem Gewalt nicht verherrlicht wird, aber vom Typus her es sich um Gewalt, Messer und so weiter bewegt. Vernünftig austarierte Systeme können dann sozusagen auch den Typ, nicht nur den Topic, also das Subjekt sozusagen, bestimmen oder identifizieren, so welcher Typus das ist. Ist es eher informationell, ist es aufklärerisch im Vergleich zu etwas, das dann vielleicht durch User-Generated Content getrieben ist, vielleicht wo Messerstechereien irgendwie angepriesen werden, gefeiert werden. Und eben das ist die Möglichkeit, die es auch gibt durch Technologien, natürlich im Einklang, wenn wir nochmal zu Benjamins Vierklang kommen letztendlich, mit der Agentur, die das sozusagen dann vom Willensbildungsprozess mit der Agentur, mit dem Advertiser bespricht, um eben das entsprechend umzusetzen, um eben diese Reichweite zu erreichen, aufrechtzuerhalten. Und ich meine, grundsätzlich geht es ja um Kampagnenziele. Die Kampagnenziele des Advertisers ist ja der Grund, warum die Agentur mit uns arbeitet. Und wir enablen letztendlich die Agentur, dass eben solche feintarierten Ziele durch unsere Instrumente entsprechend dann erreicht werden. Das ist sozusagen das Zusammenspiel, so würde ich das sehen.
Und ihr sagt aber beide, in Social Media ist es sehr, sehr schwierig. Und zumindest gibt es nicht die gleichen Möglichkeiten wie jetzt bei Buchungen auf Newsportalen oder sonstigen Websites oder Mobile Sites. Hilf uns da nochmal ein bisschen oder helft uns da nochmal ein bisschen. Wie schaffen wir es da, uns jetzt nicht in Umfeldern zu bewegen? Und da können wir gleich auch nochmal ein paar Beispiele nennen. Also ich sag nur, Annalena Baerbock, die hat natürlich jetzt auch echt einen schweren Stand. Die Frage ist halt manchmal auch so ein bisschen, die ich mir stelle, was ist davon wirklich so ein Stück weit ja Boulevard, ne? Und auch so ein bisschen das Übertriebene und das Einfluss nehmen. Und was ist ja vielleicht auch selbstverschuldet. Aber das ist so ein Beispiel, warum ich verunsichert bin in dem Zusammenhang. Weil wer hat die Motivation, so viel zu schreiben über eine Person? Ja, aber das ist vielleicht schon fast ein Exkurs. Aber ne, wir haben einmal die sozialen Medien, da vielleicht nochmal drauf zurückgehen und dann vielleicht, wie man auch nochmal dieses Thema den Falschinformationen beziehungsweise den sehr herausgestellten Informationen, wie man damit umgehen kann.
Also grundsätzlich kann man sich ja auf vertrauenswürdige Medien verlassen, zum größten Teil letztendlich. Und wenn da vielleicht irgendwas sozusagen nicht zielorientiert oder nicht zielgerecht ausgespielt wird, da kann man ja sozusagen auch mit diesen Medien sprechen. Ex post letztendlich, wenn man ein Ereignis irgendwie identifiziert hat. Ich denke, das ist nicht das Problem. Bei den Social Media sehe ich das Problem, also Social Plattformen, dass man natürlich versucht, wirklich, also wie als Technologie und Unternehmen, sowie auch die Agentur, möglichst konsistent zu messen. Und das geht natürlich mit technischen Daten sehr einfach, also beispielsweise Viewability. Das ist ja sozusagen dann einfach eine technische Messung. Okay, das wird festgesetzt. Nur jetzt zum Semantischen, also zu den eigentlichen Inhalten, wird es dann schon wieder schwierig, weil man dort abhängig ist von den Daten, die die Social Plattformen zur Verfügung stellen. Und die sind ja teilweise wirklich begrenzt oder limitiert. Ob das jetzt beabsichtigt wird oder nicht, weiß ich nicht. Das mag ich gar nicht so beantworten. Aber es ist tatsächlich so. Wir bekommen die Daten, die werden entsprechend verarbeitet zu Metriken, die natürlich dann zur Verfügung stehen, eben um diese Optimierung vorzunehmen. Will ich was exkludieren? Will ich was inkludieren? Will ich, und das ist bei manchen Social-Plattformen auch möglich, will ich etwas zulassen oder darf ich es blockieren? Und da sind wir gänzlich, also wir, das Tech-Unternehmen sowie auch die Agentur, abhängig von den Daten, die man bekommt. Wir versuchen aber wirklich, und das ist das Wichtigste, wirklich auch nicht nur Viewability oder Fraud, sondern wirklich so gerade Brand Safety möglichst weitgehend sozusagen mit den Social-Partnern zu definieren, da auch Standards umzusetzen, damit das ganze Ökosystem davon profitiert, dass eben wirklich Content zur Verfügung gestellt wird, der wirklich zulässig ist, einmal für den Advertiser und natürlich auch, ich sag mal, für den Publisher. Also Facebook muss man ja als Beispiel mittlerweile als Publisher sehen, der allerdings ohne kurierten oder redaktionell bearbeiteten Inhalt daherkommt. Das ist eben User-Generated. Insofern müssen ja auch nicht Verpflichtungen genommen werden, entsprechend diese Informationen uns bereitzustellen.
Genau, es gibt aber halt noch keine aktiven Standards, die sowas sicherstellen würden, ne? Sondern das ist eher ein Wunsch, den Jakob und ich da, glaube ich, äußern würden in Richtung der Social-Plattform, dass da mehr Transparenz herrscht, damit wir im Prinzip einen besseren Einblick bekommen und unsere werbetreibenden Kunden entsprechend schützen können. Natürlich Vorsichtsmaßnahmen, wie gesagt, ne, mit YouTube haben wir Möglichkeiten, auch Content in gewisser Form rauszufiltern. Bei Facebook, Instagram und so, da weiß man eben einfach nicht, was hat der Mensch gepostet, was haben die Freunde des Menschen gepostet und erscheint meine Werbung daneben. Kann sein, ja. Und da lässt sich auch kein Filter einbauen. Ne? Das Einzige, was wir im Vorfeld machen können, ist eben die Eingrenzung auf gewisse Zielgruppen, die sich vielleicht auch mit gewissen Themen befassen oder eben auch nicht befassen, ne? Dass man da schon mal so ein bisschen eine Richtung reinkriegt. Aber was tatsächlich dann im Newsfeed auf Facebook bei den Menschen passiert, das können wir nicht kontrollieren. Weder ex ante noch ex post. Und das ist eben bei anderen Kanälen anders. Und da möchte ich nur ganz kurz auch die Unterscheidung machen, weil häufig immer Programmatic immer noch irgendwie im Verruf steht, dass das wirklich ein Irrglaube ist. Ne? Und das, vielleicht nutze ich diese Plattform jetzt mal hier, um das richtig zu stellen. Denn tatsächlich ist es gerade beim Programmatic Advertising so, dass wir viel, viel mehr Einblick und Transparenz haben in die Kampagnenstruktur bis auf URL-Ebene. Wo ist die Anzeige erschienen? In welchem Kontext stand sie zur Werbung und den Inhalten dort auf der Seite? Wir können das im Vorfeld rausfiltern. Wir haben eine Monitoring-Funktion, dass wir es im Nachgang auch nochmal überprüfen können und. Das ist ein wenig anders, wenn wir das eben direkt beim Vermarkter buchen und da auf zum Beispiel so Channel-Rotationen zurückgreifen, wo wir eben nicht eine einzelne Seite gebucht haben, sondern ganz viele Seiten im Bulk. Und da sind wir halt absolut auf die Kooperation mit Vermarktern angewiesen. Dann sind die Wege halt auch schon mal länger, ne, bis man da die Info bekommt, wie man sie haben möchte. Bei Programmatic schauen wir einfach selber in unsere DSP und haben die Seiten in der Übersicht und können sie auch ganz schnell explodieren innerhalb von Minuten.
Ja, ich meine, das ist ja, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Also die Nutzung von Technologien ist immer limitiert, ist ja ganz klar. Sind aber trotzdem Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil zur Identifikation, auch Bekämpfung von Desinformation oder Fake News, wenn wir schon wieder beim Thema sind. Und ohne die Möglichkeit, wirklich den Content entsprechend zu identifizieren, auslesen zu können, hat man natürlich die Herausforderung, dass man einfach orientierungslos im Netz unterwegs ist. Und hinsichtlich Standards, um da nochmal zu sagen, es gibt schon Standards im Markt. Also es gibt ja die 4As, Advertising Protection Bureau, APB, Standards, und da gibt es noch eine andere Institution, die WFA, mit ihrer Global Alliance for Responsible Media, GARM ist das Stichwort letztendlich, definiert haben. Also was ist Brand Safety Suitable? Je nachdem, wer Advertiser das haben möchte, kann das dann sozusagen auch inhaltlich beschrieben werden. Nur es gibt wenige, ich sag mal, Tools, die das umgesetzt haben und das handhabbar gemacht haben. Also wir sind eine davon, und das ist alles sehr gut. Nur eben nochmal auf das Thema Social Media zu kommen, da ist es sehr, sehr limitiert. Also da heißt es, okay, Brand Safety und Brand Suitability kann man nicht überall anwenden letztendlich, weil eben die Social-Plattformen das noch nicht mitmachen. Bei YouTube geht es zum Teil, die haben auch eigene Boardmittel, das ist sehr, sehr limitiert. Bei Facebook und Instagram sind wir mittlerweile so weit, dass wir umfassend Brand Safety Suitability Schutz leisten können, eben mit den genannten Allow- und Blocklisten, entsprechend der Kategorien, die wir identifizieren und kennen, beziehungsweise identifizieren und kennzeichnen können. Und Alkohol ist ein cooles Beispiel dazu letztendlich. Alkohol als die Ursache und Lösung aller Probleme. Wie wir da wissen, eine Alkoholmarke wird sich im Content zum Thema User-Generated Content wirklich schützen wollen. Das ist ganz klar. Content, der beispielsweise Praktiken des exzessiven Konsums feiert. Da will ja keiner gesehen werden. Auf der anderen Seite ist eine Alkoholmarke besonders daran interessiert, eben in dem Content zu erscheinen, beispielsweise der vom Thema her Alkohol behandelt, aber vom Typus her eher vielleicht sich um Aufklärung auch wieder handelt oder Cocktailrezepte oder beispielsweise Alkohol als Zutat für Kuchen eingesetzt wird. Also das ist auch, es gibt Standards, die Umsetzung ist sehr, sehr schwierig und ist eben abhängig von dem Zugang zu Daten oder im Dialog mit den Social Media. Und wie Selina auch richtig sagte, mit Vermarktern, die vertrauenswürdige Publisher sozusagen betreuen, ist auch denkbar einfach, da Korrekturen vorzunehmen und wirklich auch vernünftig zu analysieren. Bekommt ihr die Daten? Die lassen sich auch messen. Aber eben da, wo nicht gemessen werden kann, stehen die Daten eben nicht zur Verfügung, um zu klassifizieren und auch wirklich ex post zu sagen, das war gut, das war nicht gut, wir müssen es optimieren. Das ist die Schwierigkeit. Ich denke, mittelfristig werden sich die Social Plattformen, die werden ja immer wichtiger, immer mehr Richtung Öffnung bewegen müssen. Sonst verlieren sie auch irgendwann mal ihre Daseinsberechtigung. Und es gibt ja auch schon Diskussionen um die Zerschlagung beispielsweise von Alphabet und auch die Kontrolle durch andere Institutionen in Amerika von anderen Social Plattformen. Die müssen sich einfach öffnen.
Wäre denn in Deutschland auch sowas möglich wie in Amerika mit dem Twitter-Account von Herrn Trump? Einfach um zu sagen, hier oder auch der Kennzeichnung, hier wird Meinung vertreten, die nicht der Allgemeinheit entspricht. Wie schätzt du sowas in Deutschland oder in Europa ein? Haben wir da auch solche Instrumente? Haben wir noch bessere Instrumente? Gibt es da Plattformen, die das irgendwie besser können als andere?
Boah, bin ich ratlos. Kann ich mir nicht vorstellen.
Da muss ja auch gerade passen. Die Bundesnetzagentur vielleicht, ich weiß es nicht. Also es gibt sicherlich Institutionen, die das irgendwie gesetzlich regeln können und würden. Aber scheinbar ist es wirklich so, dass da sehr viel Unsicherheit herrscht hinsichtlich deren Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob aktuell deren Rolle, vielleicht auch deren Selbstverständnis neu definiert wird oder neu definiert werden muss. Aber scheinbar sieht es wirklich so aus, als ob der Markt auf der einen Seite versagt und der Staat auch. Deswegen gibt es ja diese Lücken, wo Agenturen und Advertiser mit uns arbeiten müssen, um eben sozusagen, um sich zu schützen. Es gibt ja keine eindeutige Regelung, es gibt ja keine Objektivität. Und insofern müssen dann die Akteure insbesondere die primäre Anspruchsgruppe, die Advertiser, die müssen wirklich tätig werden und eben auch Geld in die Hand nehmen, mit erfahrenen Agenturen zusammenarbeiten und dann die entsprechende Technologie einsetzen. Aber gute Frage.
Ja, Selina, wirst du sowas gefragt von deinen Kunden und Kundinnen? Also Fragen, die, Mensch, wo sollte ich jetzt am besten reingehen, um vielleicht auch sowas nochmal per se auszuschließen, beziehungsweise gib mir doch mal eine Empfehlung, wenn ich Social mache, wo ich jetzt hier am sichersten durch die Vorwahlzeiten komme.
Also Social ist ja, wie gesagt, immer nochmal so eine etwas kompliziertere Kiste. Aber natürlich gibt es also viele Kunden, ne, die dann von uns auch gerne eine Empfehlung entgegennehmen, welche Umfelder oder auch Vermarkter oder generell auch, ne, also alles an Inventaren, wo man Werbung drauf schalten kann, denn Brand safe sind. Aber da fängt dann im Prinzip auch schon die erste Rückfrage meinerseits meistens an. Dafür müssen wir erstmal gemeinsam definieren, was bedeutet denn Brand Safety für die eigene Marke und ein sicherer Kontext. Und wo möchte man gesehen werden, wo nicht. Wie Jakob schon sagt, es gibt gewisse Standards. Ich glaube, auf rechtsextremen Seiten oder ähnliches will man sich als Marke so gut wie nie wiederfinden. Aber genau, das Thema Alkohol ist halt auch sowas. Ne? Es gibt Produkthersteller oder Marken, die das sehr, sehr gut für sich nutzen können und wollen und auch machen. Und andere sagen, um Gottes Willen, beispielsweise Automobilbranche, ist Alkohol halt vielleicht jetzt nicht unbedingt das Thema, wo man in Verbindung mit einem neuen Auto gebracht werden möchte. So, und deswegen muss man sich in erster Linie erstmal überlegen, okay, welche Umfelder und Partner kommen für uns in Frage. Das ist schon mal so das erste Sicherheitsnetz, was man spannen kann. Das stellen wir natürlich dann auch auf technischer Seite sicher über ausgewählte SSPs, also Angebotsplattformen nenne ich es jetzt einfach mal, und Exchanges, auf die wir dann nur zugreifen, wo wir wissen, okay, das sind vertrauensvolle Quellen, auf die wir da zugreifen. Wir filtern auch nochmal nach negativen Keywords oder setzen generell kontextuelle Filter rein. Wir sagen, in diesem Kontext möchten wir die Marke nicht in Verbindung bringen. Mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer, weil es einfach so einfach und auf der Hand liegt, wenn ich Käse verkaufe, dann ist eins der Keywords, wo ich mir genauer überlegen muss, schließe ich Käse ein oder aus, weil da landet man auch ganz schnell neben der Käsefüße-Salbe, die eben solche Probleme behandelt soll. Da möchte ich als Lebensmittel aber nicht unbedingt in Verbindung mitgebracht werden, auch wenn ich vielleicht den Cheddar anbiete. So, und deshalb, da muss man halt dann irgendwie ganz genau drauf schauen, ne, wie man das jetzt einordnet und für sich nutzt.
Finde ich super.
Ja, und dann kommt natürlich noch Jakob mit ins Spiel, ne? Also Blocking und Monitoring über Ad Verification Tools.
Genau, das ist ja, also gerade das Beispiel Käse finde ich echt toll. Also Cheddar ist auch mein Lieblingskäse. insbesondere empfehle ich das auch mit Portwein zu genießen. Schmeckt am besten.
Das machen wir, wenn wir uns dann mal zu dritt treffen, oder, ne, dann müssen wir das mal ausprobieren. Das ist eine gute Idee.
Unbedingt. aber wichtig ist einfach nur, sich nur auf Keywords zu verlassen, ist auch zu kurz gekommen. Aber du hattest ja auch eine Reihe von sozusagen Instrumente aufgezählt. Und wir sehen das genauso. Der Ansatz sollte hauptsächlich getrieben werden durch eine gewisse Identifizierung von Content durch Semantik. Also, dass man wirklich dann nicht nur einzelne Begriffe, sondern eben Kontext sieht. Also, in vielen Fällen lässt sich dann Pages analysieren in mehreren Sprachen, um zu sehen, okay, Käse in dem Kontext von ich will nicht sagen Fußkäse, aber Käsefüße, hat ja vielleicht auch für einen Medizinanbieter oder jemand, der OTC verkauft, durchaus sag mal, einen Wert letztendlich. Und deswegen also nur Käse zu nehmen, okay, wir schließen es jetzt aus, Käse kann im gewissen Content auch gut sein. Genauso wie Corona, um nochmal auf Corona zu sprechen zu kommen. Am Anfang der Pandemie haben wir auch gemerkt, die Reichweiten sind eingebrochen. Es gab aber durchaus positiven Content, wo Corona auch drin als Keyword drin vorkommt. Nur mit semantischen Systemen kann man dann sehen, okay, ist es positiver Content? Ist es aufklärerisches? Ist es educational? Und das ist die Reiche, die man vielleicht als Advertiser haben möchte. Und das besetzen wir jetzt. Alles, was negativ Corona war, okay, das kann man ausschließen. Schon hat das ein bisschen ausbalancieren. Also Keywords auf der einen Seite ja, aber in Kombination mit der Semantik kriegt man viel mehr sozusagen bessere Identifikation für die Marke. Du sagtest ja auch letztens, muss ja bei der Marke mit dem Advertiser abgestimmt werden, die Reichweite hin, die wirklich auch Sinn macht. Das ist ein sehr spannendes ein auch schwieriges Thema. Nicht nur technisch, sondern ich finde auch das, was du gesagt hast, Silje. Wir merken das halt immer wieder in der Zusammenarbeit mit Agenturen. Dieser, ich nenne es einfach mal Willensbildungsprozess zwischen der Agentur und dem Advertiser erfordert sehr viel Geschick. Geschick, kommunikative Kompetenz und es dauert auch recht lange. Ich meine, nur Viewability-Standards wie 50.2 oder 50.1 umzusetzen, das sind Checkboxen. Wenn es um Brand Safety und Suitability geht, dann muss der Advertiser, entweder hat er schon das ausformuliert, weil er schon Jahren sozusagen da den entsprechenden Mental Frameset hat, um das letztlich umzusetzen. Oder, und das ist die Herausforderung bei vielen Agenturen aktuell, ihr seid ja ganz gut dabei, wir arbeiten ja auch zusammen, das wirklich mit dem Kunden als Ziel oder Rahmenbedingungen irgendwie festzulegen und dann es sozusagen umzusetzen. Also die Umsetzung selber ist kein Problem, aber eben diese Willensbildung, das ist die Herausforderung schlechthin.
Cool. Was mich auch noch interessiert, jetzt haben wir so über ein paar Plattformen gesprochen im Social-Media-Bereich. Jetzt ist ja so einer der neuen Player TikTok. Wenn ich jetzt gerade an junge Wähler denke, an viele Kanäle, die sich auch mit dem Thema Parteien und Wahl und Persönlichkeiten beschäftigen, was ist da eure Einschätzung zu Falschinformationen, Fake News etc. auf TikTok?
Meine Antwort wird sehr unzufriedenstellend sein, weil ich habe keine. Es ist halt, TikTok zählt für mich auch unter den Social-Plattformen, die für uns wirklich eingeschränkt in der Möglichkeit der Auslese und Analyse ist. Und demnach haben wir da wenig Einfluss drauf. Aber vielleicht hat Jakob mittlerweile eine neue Lösung dafür gefunden.
Ja, also wir haben es ja verpflichtet, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wirklich konsistent zu messen über alle möglichen Plattformen, die es gibt. Und da gehört natürlich auch TikTok zu, als eine der Player, die relativ neu ist im Markt. Sozusagen, es kommen ja auch immer neue dazu. Und bis Mitte letzten Jahres auch nicht so wichtig war bei den meisten Advertisern in Deutschland. Das kommt ja erst so langsam in Fahrt. Reichweite ist ja gegeben. Vom TKP her wird Selina sicherlich mehr dazu sagen können. Ob das gerechtfertigt ist, wie es momentan angeboten wird. Wir sind dabei, also wirklich auch hier die Beta-Tests zu schauen, okay, was lässt sich denn ermessen? Welche Daten haben wir? Inwieweit können wir unsere Metriken anwenden? Aber das wird sich immer wieder geben, dass neue Social-Plattformen entstehen, die neue Reichweite aufbauen mit einer gewissen Zielgruppe. In diesem Fall ist es eine sehr junge Zielgruppe natürlich. Es ist sehr videolastig. Und wir müssen einfach dann wieder sehr schnell reagieren auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden, die sagen, okay, es ist eine globale CPG, die sagt, okay, TikTok wird jetzt für uns relevant. Wir wissen das natürlich schon, dass irgendwann mal relevant wird, haben schon gesprochen und müssen dann möglichst das Beste sozusagen aus dem Dialog mit dem Advertiser und dem Social Platform, um zu sagen, okay, was wird denn genau benötigt hinsichtlich Brand Safety, Viewability, Fraud, wie auch immer, je nachdem, welche Daten sozusagen zugelassen werden. Das sind die Hausaufgaben, die wir regelmäßig machen. Und wie schon gesagt, wenn wir sagen, ganzheitlich, so weit wie möglich, also die Coverage wirklich zu maximieren, dann müssen wir da wirklich auf dem Ball bleiben. Das ist unser Job. Da gibt es ein Business Development Team und die haben einen sehr schweren Job. Sie müssen sozusagen die Zukunft vorhersagen. Was ist wirklich relevant für den Advertiser? Deswegen ist der Dialog mit Mediaagenturen auch so wichtig, weil von denen kriegen wir das Feedback. Jetzt wird es interessant, der Kunde möchte, wir brauchen mehr Reichweite. Hier ist was wirklich zum vernünftigen TKP und richtige Reichweite bietet. Was könnt ihr da machen? Und diesen Feedback nehmen wir, geben es an die Kollegen und versuchen das immer wieder in Innovationen und Produkte umzuwandeln.
Wenn es für euch okay ist, haben wir ja noch unsere kleine Abschlussrubrik The Sweetest Lemon. Ich würde die Rubrik oder diese heutige Frage zum Abschluss der Sendung ganz gerne so formulieren. Was ist für euch die wichtigste Botschaft an Konsumenten, aber vor allem natürlich an Werbetreibende, um sich vor Falschinformationen zu schützen? Also ganz kurzum, was ist eure Sweetest Lemon für den digitalen heißen Herbst 2021? Würde ich vorschlagen, Selina, magst du anfangen?
Alles in allem. Und dann müssen wir einfach nochmal festhalten. Und das ist eher ein Wunsch und eine Bitte, die ich auch gerne an Richtung unserer Kunden richte, sich wirklich darüber bewusst zu sein, was ist für mich denn falsch und was ist richtig und was ist ein guter Kontext und was ist ein schlechter Kontext und in welchem Umfeld möchte ich meine Marke sehen und wo kommt es gar nicht in Frage. So, und das muss jede Marke und jeder Werbetreibende für sich klar haben. Und das kann man natürlich auch in Gesprächen und Diskussionen gemeinsam rausfinden. Aber es braucht eine konkrete Vorabdefinition, damit wir dann die verschiedenen Sicherheitsnetze spannen können. Und die können sein, das fasse ich gerne nochmal zusammen, dass man eine gewisse Inclusion- und Exclusion-Lists erstellt die gewisse Partner, Umfelder und Website-Inventare rausfiltern oder eben inkludieren können, dass man nur mit vertrauensvollen SSPs und Exchanges arbeitet im Programmatic-Bereich, dass man eben auch natürlich auch Keywords definiert, die wo man sich im richtigen Kontext mit fühlt und auch entsprechend kontextuelle Filter einbaut, dass wir gewisse Content-Standards definieren, die auf YouTube und den sozialen Medien okay sind, insofern wir das dann halt eben kontrollieren können. Und dass man eben auch schaut, einen Network-Verification-Anbieter mit an der Seite zu haben, um das Ganze auch zu überprüfen, dass die technischen Maßnahmen, die man vorab eingestellt hat, ob die auch gegriffen haben, ne? Oder ob man noch Sicherheitslücken hat, die einem vielleicht, die man nicht direkt auf dem Schirm hatte, ne? Wie, um nochmal Rückschluss auf das Käsefüße-Beispiel zu nehmen. Genau. Und wir von unserer Seite als Agentur haben natürlich auch immer nochmal unsere Normierungen, die wir für bei jedem Kampagnenmanager quasi in Auftrag geben. Das heißt, wir haben natürlich auch immer so ein Standard-Setup an Brand Safety, die Einstellung, die wir grundsätzlich für alle Kategorien nutzen. Aber eben dieses Individuelle und wirklich, also vor allem Markenindividuelle, das sollte auf jeden Fall auch jeder nochmal für sich mit besprochen haben. Ich schlage also nochmal zurück auf mein Anfangszitat. Vertrauen ist gut und Kontrolle und vor allen Dingen auch Prävention ist eben besser.
Vielen, vielen Dank für diese Sweetest Lemon. Und auch die Überleitung zu deiner, Jakob, ist hervorragend gelungen, weil wir wollten ja nochmal gucken, ob du zu deinem Limonadenrezept noch was sagen kannst. Und dann ist vielleicht deine Sweetest Lemon da ein ganz guter Cliffhanger.
Absolut, also das war super zusammengefasst und das ist für mich wirklich ein Cliffhanger, eine Brücke sozusagen zu dem, was ich wirklich nach wie vor manifestieren möchte im Markt grundsätzlich. Ich bin ja ein Urgestein und damit auch gewissermaßen Trailblazer. Also ergänzend kann man zu dem, was Selina ausgeführt hat, Agenturen und Advertiser empfehlen, eben ganzheitlich diese Wertevorstellung umzusetzen. Das heißt tatsächlich, also ganzheitlich heißt dann wirklich so, alle Optionen, die genannt wurden oder die wir heute diskutiert haben, einmal das Sicherheitsgurt, so vor dem Einkauf digitale Medien anzuwenden, das sowohl bei den vertrauenswürdigen Publishern als auch bei den genannten beim programmatischen Einkauf, um eben nicht in die falschen Medien und Umfeldern zu investieren, weil es ist einfach verschwendetes Geld. Und als Airbag, ja, nach dem Einkauf, beispielsweise durch Blocking oder Filtering, dem Konsumenten nicht durch die Fehlplatzierung von Ads zu verunsichern. Also wenn die Ads von vertrauten Marken in den falschen Umsätzen sind, dann wenden sie sich ab. Das ist auch in zahlreichen Studien gemessen, die mögen das einfach nicht. Ein, zwei Mal können es vielleicht verkraften, das muss einfach wie ein schicker BMW, das muss hundertprozentig qualitativ hochwertig sein. Anders funktioniert das nicht. Und das meine ich eben mit so viel Sicherheitsgut wie möglich und so viel Airbag wie möglich. Konsumenten wiederum, dem muss man auch was empfehlen letztendlich. Also nicht alles zu glauben, ist ja ganz klar. Also man kann natürlich Slogans glauben wie nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin, ganz klar. Aber das ist ja gewachsen durch Erfahrung, nicht nur sozusagen durch diesen Claim. Ich habe es ja immer wieder probiert und weiß auch, dass es so schmeckt. Deswegen kann ich mich drauf verlassen. Also da wirklich mit einer Portion Misstrauen den Kommunikationsaktivitäten, die man wahrnimmt in Social Media, wirklich zu begegnen und vielleicht zwei, dreimal zu überlegen, okay, ist die Informationsquelle auch wirklich vertrauenswürdig oder nicht auf der einen Seite und sich einfach nicht auf oberflächliche Schlagzeilen oder bildergestützte Aussagen zu werfen und die wiederzugeben, unreflektiert. Also das ist vielleicht eine Bildungsaufgabe irgendwo, aber ich glaube, jeder hat sich schon mal dabei erwischt, irgendwas wiederzugeben, was nicht ganz glaubwürdig ist. Und liebe Konsumenten, also vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, bevor man sozusagen das Ganze verdaut, ohne drüber nachzudenken. Wäre mein Tipp.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Jakob. Ich hab kurz überlegt, ob ich bei dem Nutella-Beispiel, das passt ja auch so super zu dem, was du sagst. Ne? Erstmal Nutella als Brand, kann man ja erstmal sagen, da habe ich schon mal einen Sicherheitsgurt drum, ja. Aber man muss genau hingucken, was da alles so drin ist. Und vielleicht sind da auch Sachen drin, die sich auch im Laufe der Zeit
verändert haben, die vielleicht dann nicht so nett sind oder nicht so akzeptiert sind. Ja, absolut.
Also von daher kann ich mir da sehr viel drunter vorstellen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube wirklich, das Thema ist ein spannendes und wir haben es erstmal sehr gut angefasst. Und ich glaube, für den Werbetreibenden sind die wesentlichen Botschaften gesagt. Ich persönlich als Konsument auch von Medien ist immer noch nach wie vor ein Fragezeichen, was passiert eigentlich mit dieser Meinungsmache? Also das ist also wirklich extrem, aber das ist nicht unser Thema. Von daher vielen, vielen Dank. Ich glaube, für alle war was dabei. Hat es euch dann auch Spaß gemacht?
Ja, ich fand es ganz interessant, weil man das Ganze auch nicht vorhersehen konnte. Also wir hatten schon eine Linie, aber wie sich das entwickelt hat, fand ich schon cool, irgendwie witzig.
Super.
Ja.
Selina?
Ja, ich hatte auch Spaß. Nee, hat mir viel Freude gemacht mit euch.
Ja, und ich hoffe auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hat die erste Folge nach unserer Sommerpause sehr gut gefallen. Natürlich freuen wir uns über dein Feedback. Ja, gerade zu diesem super aktuellen Thema Wahlen 2021. Entweder auf meinem LinkedIn-Profil oder auf letsmakelemonade.de. Bleib gesund und munter und freue dich auf viele weitere spannende Folgen von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast.